Jona Kassettendienst. Sie hören eine Sendung, die der Evangeliumsrundfunk ausgestrahlt hat.
Verehrte Hörerinnen und Hörer des Evangeliumsrundfunks, wir begrüßen Sie zu der Sendung Mein Name ist Josef, einem Hörbild von Eckart zu Nieden.
Mein Name ist Josef. Sie wissen doch, welchen ich meine. Es gibt ja zwei bekannte Männer namens Josef in der Bibel, einen im Alten und einen im Neuen Testament. Ich bin der Alte. Wissen Sie, der Träumer, da fällt mir ein, Josef, der Mann von Maria, war ja auch einer, bei dem die Träume eine große Rolle spielten. Gott zeigte ihm im Traum, dass er Maria zu sich nehmen sollte, dass er nach Ägypten fliehen und schließlich zurückkehren sollte. Das muss wohl der Name Josef so an sich haben, dass die immer träumen. Na, Scherz beiseite, jedenfalls standen auch am Anfang meiner Geschichte die Träume. Erinnern Sie sich? Sonne, Mond und Sterne neigten sich vor meinem Stern, und 11 Getreidegarben neigten sich vor meiner Gabe. Aber ich sollte vielleicht vorn anfangen mit meiner Geschichte, sonst kriegen Sie die Folge der Ereignisse nicht richtig mit. Kompliziert genug ist es sowieso schon, das dauernde Auf und Ab in meinem Leben. Das ist also mein Steckbrief. Josef, Sohn des Jakob und seiner jüngeren Frau Rahel, zweitjüngster Sohn der Familie, geboren in Mesopotamien, als Kind mit der ganzen Familie nach Kanaan gekommen. Das alles unterschied mich zunächst nicht von meinen Brüdern. Der Unterschied lag darin, dass mein Vater mich bevorzugte. Ja, man kann es nicht anders sagen, ich war sein Lieblingssohn. Das mag zum Teil daran gelegen haben, dass ich der erste Sohn seiner geliebten Rahel war, auf den beide lange gewartet hatten. Zum Teil war es wohl auch der Umstand, nun ja, ich war halt ein Junge, wie ihn Väter gern haben. Ich ging auf ihn ein und gehorchte ihm. Ich war auch ein schlauer Bursche, der noch einiges zu werden versprach, und das schmeichelte seinem Vaterstolz. Er hatte auch mit mir keinen solchen Ärger erlebt wie mit den älteren Söhnen, zum Beispiel Simeon und Levi, die in Sichem das Blutbad angerichtet hatten. Heute sehe ich das alles natürlich etwas anders. Inzwischen habe ich sehr viel mehr Menschenkenntnis gewonnen und weiß, dass ich sie auf diese Weise provozieren musste. Und mein Vater auch. Er ließ mir ein besonderes Gewand machen, lang und mit kostbaren Farbstoffen gefärbt. Kein anderer hatte so etwas in der Familie. Klar, dass sie da sauer waren. Und als ich dann diese merkwürdigen Träume hatte, die prophetischen Träume, hatte ich nichts Eiligeres zu tun, als das gleich allen auf die Nase zu binden. Und in meinem Stolz merkte ich gar nicht, dass ich damit ihren Neid noch mehr schürte. Wie gesagt, heute sehe ich das als einen großen Fehler, aber es ist nicht nur die hinzugewonnene Reife und Menschenkenntnis, die mich zu dieser Überzeugung gebracht hat. Es ist noch etwas anderes. Gott hat es mich gelehrt. All die Erfahrungen, die ich seit jener Zeit machen musste, haben mir das unterstrichen. Gott steht zwar auf der Seite dessen, der ihm vertraut, aber außer dem Gottvertrauen gehört noch eine andere Qualifikation dazu. Das Bewusstsein nämlich, dass man von sich aus nichts ist. Der Herr wollte mich segnen und zum Segen für andere gebrauchen, aber er konnte das nicht mit dem eingebildeten Fatzke, der ich war. Unreif und ichbezogen war ich ihm, eher ein Hindernis als ein nützliches Werkzeug für seine Pläne. Darum musste er mich erst ganz hart in seine Schule nehmen. Nicht meinen Fleiß und meine Klugheit wollte er mir nehmen, aber meine Einbildung und meinen Stolz. Darum musste der feine Pinkel Josef erst in die Grube, in die Sklaverei, später ins Gefängnis. Da musste erstmal der falsche Lack abblättern. Aus dieser Sicht betrachte ich die Dinge heute. Menschen hatten es böse mit mir vor, auch ich selbst tat unwissend manches, um mich in mein eigenes Unglück zu bringen. Aber Gott hat alles gut gemacht. Ich war ein junger Mann, der meistens zu Hause blieb. Eines Tages aber schickte mein Vater mich, um nach seinen Söhnen zu sehen, die unser Vieh in der Gegend von Sichem weideten. Wir mussten ja oft weite Wege zurücklegen, bis wir genug Weidefläche für unsere großen Herden fanden. Ich verließ also Hebron, suchte meine Brüder bei Sichem vergeblich und fand sie schließlich in der Gegend von Dothan. Ahnungslos lief ich ihnen entgegen, als ich sie von Weitem sah. Erst kurz bevor ich bei ihnen war, stockte ich. Was war hier los? Kein Gruß, kein freundlicher Zuruf. Und dann sah ich ihre finsteren Mienen, ihre stechenden Blicke. Ehe mir recht zum Bewusstsein kam, was hier geschah, packten sie mich, rissen mir das Gewand vom Leib, zerrten mich wütend bis zu einer tiefen, ausgetrockneten Zisterne und warfen mich da hinein. Da lag ich nun im Schlamm. Um mich her glitschige Wände, die es unmöglich machten, hochzuklettern. Es war kein Zweifel, hier ging es nicht um einen derben Spaß. Hier waren Hass und Neid meiner Brüder zu bitterem Ernst geworden. Sie wollten mich umbringen. Wenigstens bei einigen war das unverkennbar. Ich hatte Angst. Die steigerte sich noch, als sie nach stundenlangem Warten Stricke herunterwarfen, an denen sie mich hochziehen wollten. Kam nun das Ende? Als ich über den Rand der Zisterne kletterte, sah ich die Karawane. Sie hatten ihre Kamele in der Nähe lagern lassen. Es waren Ismaeliten. Da wusste ich, was sie vorhatten. Sie wollten mich als Sklaven verkaufen. Ich wurde zu den Händlern hinübergestoßen und meine Brüder nahmen dafür einige klingende Münzen entgegen. Soweit war es also gekommen. Sie verkauften mich für ein paar Silberlinge. Was für eine Demütigung für mich, den Lieblingssohn meines Vaters. Als ich dann in den folgenden Tagen müde und deprimiert hinter den Lasttieren herstolperte, fing ich zum ersten Mal so richtig an, zu Gott zu schreien. Allerdings kaum mit Hoffnung, dass mein Elend sich noch einmal wenden könnte. Noch hatte ich keine Erfahrung mit der wunderbaren und weisen Führung Gottes gemacht. Ich wusste nur durch meine väterliche Erziehung von Gottes Allmacht, nicht aber aus persönlichem Erleben. Noch konnte ich mir nicht vorstellen, wie ich je aus dieser verzweifelten Lage hätte herausfinden können. Auf dem ägyptischen Sklavenmarkt wurde ich verschachert. Was die Ismaeliten dabei gewannen, weiß ich nicht, aber einen allzu hohen Preis werde ich wohl in meinem abgehärmten Zustand nicht gebracht haben. Andere würden sagen, ich hätte Glück gehabt. Ich begann es anders zu sehen und ich sehe es natürlich heute im Nachhinein erst recht anders. Gott führte es gut. Ich kam zu einem einflussreichen Ägypter namens Potiphar. Er war ein hoher Beamter Pharaos und ziemlich reich. Ich trat in eine völlig neue Welt ein. Vorher war ich Lieblingssohn gewesen, jetzt war ich Sklave. Vorher war ich Viehhirte gewesen und hatte in Zelten gewohnt, jetzt war ich Hausdiener in einem festen Gebäude. Die Sprache war neu für mich, das Klima, die Essgewohnheiten, der Lebensstil. Vorher hatten wir den Gestank der Schafherden nicht aus der Nase bekommen, hier dagegen war alles, wie man sozusagen pflegt, stinkvornehm. Aus einem schmutzigen Nomadenzelt ist es ja doch ein weiter Sprung in das Haus des Ministers einer reichen Kulturnation. Aber ich war jung und lernbegierig und konnte mich anpassen. Anpassen in jeder Hinsicht, Sprache, Kultur, Umgangsformen, nur in einer Sache nicht, in der Religion. Ich blieb fest im Glauben an den Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs. War es, weil ich bei diesem radikalen Wandel wenigstens noch eine Verbindung zu meinem früheren Leben brauchte? Ich glaube, es war mehr. Ich begann zu ahnen, dass mein Geschick von Gott so gelenkt war. Und je mehr ich im Hause Potiphars zu Ansehen kam, umso deutlicher wurde, dass er mit mir war. Es begann eine Art Karriere, eine Sklavenkarriere sozusagen. Weil Gott gelingen ließ, was ich anfasste, wurden immer mehr andere Sklaven mir unterstellt, bis ich schließlich zum obersten Verwalter im Haus des Ministers aufgestiegen war. Ist es nicht oft so, wenn man sich freut über Gottes Hilfe, ist die Versuchung schon vor der Tür. So unlogisch das scheint, aber die Gefahr abzufallen ist gerade dann am größten, wenn man sich über geistliche Siege freut. Damals habe ich das freilich noch nicht so durchschaut, umso dankbarer bin ich für die Bewahrung, als die Versuchung über mich hereinbrach, plötzlich und massiv wie die Flut nach einem Dammbruch. Die Frau Potiphars hatte ein Auge auf mich geworfen. Irgendwo in einer dunklen Ecke des Hauses sprach sie mich unverhofft und unverhohlen an, schlafe mit mir. Das wirkte wie ein Schlag und das Blut schoss mir siedend heiß in den Kopf. Nein, das war meine erste Reaktion, nein, ohne Überlegung, einfach aus dem tief in mir sitzenden Wissen, du darfst nicht gegen Gottes Willen handeln. Es wäre auch ein großer Vertrauensbruch gegen Potiphar, nein und nochmals nein. Als die Situation vorbei war, war ich selbst überrascht, wie ich sie überstanden hatte. Aber die größte Versuchung begann erst. Die größte Versuchung ist nämlich meistens nicht die massive, sondern die stetige. Wie kleine Nadelstiche wirkt die stetige Versuchung, und kleine Nadelstiche können einem auf die Dauer mehr zu setzen als ein kräftiger Hieb. Immer wieder sprach sie mich an. Immer wieder stand sie da, wenn ich ins Haus kam, in aufreizender Kleidung mit lockenden Gästen, besonders wenn Potiphar weit weg war. Es war nicht nur diese naheliegende Versuchung, die mir zu schaffen machte, es war noch mehr. Ihr Werben schmeichelte meine Eitelkeit, und auf dem Gebiet war ich anfällig, das wusste ich, seit ich mit dem bunten Gewand mich von meinen Brüdern abgesetzt hatte. Es hatte mir schon immer imponiert, etwas Besseres zu sein, und nun verlangte die Frau eines angesehenen Beamten nach mir, dem Rechtlosen. Es musste also doch etwas an mir sein, auf das ich stolz sein konnte. Und dann war da noch eine Überlegung, konnte es nicht meiner Karriere nützen, wenn ich die einflussreiche Frau für mich gewann? Sie konnte sicher heimlich viel für mich tun, und dass ihr Mann das Haus kriegen könnte, war so gut wie unmöglich. Dann kam der entscheidende Augenblick. Sie hatte die Situation herbeigeführt, wohl ahnend, dass ihre Bemühungen nicht ohne Chancen waren. Aber Gott half. Ich sage das nicht als fromme Phrase, es war wirklich so. Ich hätte unter rein menschlichen Voraussetzungen nicht standhalten können. Aber inzwischen waren die Voraussetzungen anders. Gott hatte in meinem Leben Gestalt gewonnen. Er war nicht mehr nur der Gott meiner Väter, den ich durch Erziehung kennengelernt hatte. Er war mein Gott, den ich durch Erfahrung kennengelernt hatte. Und dieser Gott war zum entscheidenden Faktor in meinem Leben geworden. Ja, zum entscheidenden. Und hier stand eine Entscheidung an, wenn sie auch in wenigen Augenblicken gefällt werden musste. Ja oder nein zur Sünde. Meine Entscheidung, von Gott eingegeben, hieß Nein. Aber ich wusste, auf wie schwachen Füßen das Nein bei mir stand. Lange konnte ich es nicht verteidigen. Ich musste raus aus dieser gefährlichen Situation. Ich wollte fliehen, sie aber hielt mich an meinem Rock fest. Ich schlüpfte heraus und ließ das Kleidungsstück in ihre Hand. Dann kam die Katastrophe. Ihre Verliebtheit schlug in Hass um. Ich hatte ihre Eitelkeit gekränkt, indem ich sie verschmähte. Das konnte sie nicht ertragen. Sie schrie ihr gesamtes Personal zusammen und behauptete, ich hätte mich an sie herangemacht. Erst ihr Geschrei hätte mich vertrieben. Später, als Potiphar wiederkam, wurde das Ganze wiederholt. Sie verstand es wirklich, Entsetzen und Empörung zu spielen. Es konnte gar keine Frage sein, wem man glaubte, der ehrbaren, vornehmen Frau Gemahlin des Herrn Ministers oder dem Ausländer, den sie für ein paar Silberstücke auf dem Sklavenmarkt gekauft hatten, auch wenn er schon 11 Jahre im Haus war. Ich konnte es Potiphar nicht einmal übel nehmen. Eigentlich tat er mir leid, dass er so hintergangen wurde. Ich wurde ins Gefängnis geworfen. Ich konnte stolz sein, ich kam sogar ins Hofgefängnis für die vornehmsten Straftäter. Da sollte ich nun Zeit haben, über mich nachzudenken, schimpften sie hinter mir her. Und das tat ich auch. Zum zweiten Mal war ich nun urplötzlich aus ziemlicher Höhe in einen Abgrund gestürzt. Erst als Lieblingssohn in die Grube, nun als Hausverwalter ins Gefängnis. Ob sich das wohl so fortsetzen würde, so ein Auf und Ab ist ja nicht gerade nervenschonend. Wissen Sie, wenn ich heute mit einem gewissen Humor davon spreche, so entspricht das natürlich nicht meiner damaligen Gemütsverfassung. Es ist nur durch den Abstand zu erklären, den ich inzwischen davon habe. Damals war ich verständlicherweise wütend und ärgerlich zugleich, zutiefst aufgewühlt wegen der Ungerechtigkeit, die mir widerfahren war. Aber verbittert war ich nicht. Wenn man glaubt, dass Gott einen in allen Dingen führt, kann man nicht verbittert sein. Gegen wen denn auch? Gegen Gott etwa? Oder gegen die Menschen? Sie sind doch nur Werkzeuge in Gottes Hand. Nein, ich wollte das Vertrauen festhalten, das in mir gewachsen war. Schon einmal hatte Gott mir aus der Tiefe herausgeholfen. Schon einmal war deutlich geworden, dass er die bessere Übersicht hat. Meine innere Haltung war es wohl, die mich von den anderen Gefangenen unterschied. Die Aufseher merkten, dass da einer nicht mit Fluchen und Schimpfen auf alles reagierte. Das tat ihnen wohl. Es ist ja auch eine undankbare Sache, so eine Aufgabe als Gefängnisaufseher. Sie zogen mich zu kleinen Hilfsarbeiten heran und als ich die gern und ordentlich erledigte, zu größeren, die schon einiges Vertrauen voraussetzten. Ich begann wieder einen, wenn auch bescheidenen Aufstieg. So wie vorher meine Sklaven, begann nun meine Gefangenenkarriere. Im Zuge meiner Hilfstätigkeit kam ich auch mit 2 hohen Beamten in Kontakt, die eines Tages eingeliefert wurden, der königliche Mundschenk und der Bäcker am Hof Pharaos. Beide waren in Ungnade gefallen. Es vergingen einige Tage. Eines Morgens erzählte mir jeder von den beiden, als ich ihnen das Essen brachte, in höchster Erregung einen Traum. Die Träume waren auf den ersten Blick ähnlich. Sie waren fest überzeugt, dass ihnen damit etwas gesagt werden sollte. Träume spielen in der Religion der Ägypter eine große Rolle. Sie waren darum sehr bedrückt, dass niemand sie ihnen deuten konnte. Heute staune ich über den Mut, den ich damals hatte. Ich bat sie, die Träume zu erzählen. Und wirklich, als die beiden ihre Träume erzählten, war mir sonnenklar, was ihnen Gott damit sagen wollte. Ich sagte ihnen voraus, dass der Mundschenk nach 3 Tagen wieder in Amt und Würden kommen werde, der Bäcker aber sollte gehängt werden. 3 Tage vergingen und genau das geschah. Gott hatte geredet. Und ich war auch überzeugt, dass er das so gefügt hatte, damit der Mundschenk draußen für mich ein gutes Wort einlegen konnte. Ich hatte ihn ausdrücklich darum gebeten. Aber die Tage vergingen und nichts rührte sich. Wochen verstrichen, Monate. Ich saß weiter im Gefängnis. Der Mann musste mich wohl vergessen haben. Eine herbe Enttäuschung. Dann kam die schlimmste Zeit. 2 Jahre brachte ich hinter Gittern zu. 2 Jahre unschuldig gefangen. Als rechtloser Sklave war ich ja auch nicht gerade glücklich dran gewesen, aber das waren noch goldene Zeiten gegen diese Kerkerhaft. Und kein Ende abzusehen. Und doch, so niedergeschlagen ich manchmal war, tief in mir war die Hoffnung, nein, die Gewissheit, dass Gottes guter Plan das so nötig machte. Der Herr würde schon wissen, warum er es so kommen ließ. Eines Tages klirrten die Waffen der Soldaten durch die Gänge. Man holte mich heraus und führte mich aus dem Gefängnis. Wohin bringt ihr mich? Zum Pharao. Zum Pharao? Ja, komm, beeil dich. Ich wurde gewaschen, frisiert, neu eingekleidet und dann, ich meinte zu träumen, in den Palast Pharaos geführt. Da stand ich nun, eben noch im Staatsgefängnis, heruntergekommen und ohne Hoffnung, und nun im prächtigen Thronsaal des mächtigsten Königs weit und breit. Der saß auf seinem Thron, prächtig gekleidet und geschmückt, der Glanz des Goldes und der vielen edlen Steine blendete fast meine Augen, schöne Sklavinnen fächerten ihm Wind zu, geheime Räte dabei, eine Wache in der Nähe. Dann aber sah ich in all dieser strahlenden Pracht sein Gesicht. Ein Mensch wie alle, sehr, sehr menschlich sah er aus. Er hatte Angst. »Ich habe geträumt«, begann der Herrscher ohne Umschweife, »niemand kann mir eine Deutung sagen, nun habe ich gehört, du könntest das.« »Wie spricht man einen Großkönig an? Muss man salbungsvoll reden oder sich kurz fassen? Muss man Verbeugungen machen oder sich gar auf den Boden werfen? Ich wusste es nicht. Aber ich war auch gar nicht verlegen, im Gegenteil, ich war froh und stolz. Da wollte der mächtige Pharao etwas von mir, und zwar nur darum, weil ich Gott gehörte. Konnte ich nicht stolz sein, stolz, ein Bote des Allmächtigen zu sein, der über allen Mächtigen stand? Das kann ich nicht, hörte ich mich sagen. Gott aber wird Pharao das Rechte wissen lassen. Dann erzählte er, 7 Kühe, fett und schön, waren aus dem Nil gestiegen und grasten am Ufer. Dann folgten 7 hässliche, magere Kühe, die fraßen die Fetten auf. In einem weiteren Traum hatte Pharao etwas Ähnliches gesehen. 7 dicke, volle Ähren wurden von 7 leeren, versenkten Ähren verschlungen. Wieder war es wie damals im Gefängnis. Ich sah sofort, was Gott damit deutlich machen wollte, und sagte das dem Pharao. 7 fruchtbare Jahre mit reicher Ernte würden kommen, die folgenden 7 armen Jahre aber würden alles zunichte machen, wenn wir nicht die reichen Jahre nutzten, um Vorräte anzulegen. Es war nun fast so, als ob ich träumte und nicht mehr der Mann auf dem Thron, und doch erlebte ich alles überwach. Ohne Zögern erkannte Pharao die Richtigkeit meiner Deutung an. Er stimmte mir auch darin zu, dass ein Mann beauftragt werden sollte, das alles zu organisieren. Und wer sollte das sein? Nun, am besten dieser junge Hebräer, der da vor ihm stand und der bewiesen hatte, dass der wahre, lebendige Gott mit ihm war. Er war klug und er würde mit dem Segen seines Gottes dieses Problem meistern. Papyrus wurde beschrieben, ein kostbarer Ring des Pharao wurde an meinen Finger gesteckt und ehe ich mich's versah, war ich der Vizekönig von Ägypten, der zweitmächtigste Mann im mächtigsten Staat der Erde. Aus dem Gefängnis heraus auf den Posten eines Staatskanzlers katapultiert. Meine Gefühle kann ich nicht beschreiben. Ich war einfach überwältigt. Gar nicht mal so sehr von der ungewohnten Pracht, die mich nun umgab, sondern von dem Erweis von Gottes Größe. Mein Glaube war nicht enttäuscht worden. Wieder einmal hat es sich erwiesen, dass Gott nichts verkehrt macht. Ich konnte ihn nur loben und anbeten. Nun aber ging es an die Arbeit. Vorratshäuser wurden gebaut, ein Abgabe- und Steuersystem wurde entworfen. Ich hatte alle Vollmachten, hatte genügend tüchtige Mitarbeiter. Es machte richtig Spaß, dieses Werk zu tun, zu dem ich ja im Grunde Gott selbst beauftragt hatte. Als dann die Ernte kam, war alles vorbereitet. Unmengen von Getreide wurden in den Lagerhallen aufgeschüttet. Alle Räume waren mit einem sinnvollen System gut durchlüftet, um Schimmelbildung und Fäulnis zu verhindern. In den nächsten Jahren kam immer mehr. Wir organisierten, dass alles frisch geerntete Getreide eingelagert und das ältere verbraucht wurde. Es klappte vorzüglich. Gegen Ende der 7 Jahre hatten wir so unvorstellbar viel, dass wir die Übersicht verloren. Wir hatten zum Schluss gar nicht mehr mitgezählt. In dieser Zeit fiel meine Heirat mit Asnat, der Tochter Potipheras, des Priesters in On. Unser erster Sohn wurde geboren und ich nannte ihn Manasse, das heißt, er macht vergessen. Ja, all das Elend, das ich erlebt hatte, konnte ich vergessen. Kein Groll blieb zurück. Auch kein Wunsch war da, in irgendeiner Weise Rache zu nehmen für das erlittene Unrecht. Wusste ich doch jetzt, dass das alles von Gott eingefädelt worden war. Das war ja nun mit Händen zu greifen, wie in all dem sich Gottes Plan verwirklicht hatte. Und als unser zweiter Sohn geboren wurde, den ich Ephraim nannte, das heißt doppelt Fruchtbarkeit, da war ich kaum noch zu halten in meiner Freude. Es fehlte nichts mehr zu meinem Glück. Nichts? Doch eins fehlte noch. Ich wollte meinen Vater gern wiedersehen. Aber Gott würde auch das fügen, wenn es sein Wille war. Dann kam der Umschwung. Im 8. Jahr blieb der Regen aus, der Nil trat nicht mehr über die Ufer und lagerte also auch seinen fruchtbaren Schlamm nicht auf den Feldern ab. Die Bauern säten und pflanzten zwar, aber es wuchs nichts. Das wenige, das aus der trockenen Erde sproßte, versenkte in der Sonnenglut, noch ehe es Frucht bringen konnte. Bereits im 1. der 7 mageren Jahre musste von dem gehorteten Getreide ausgegeben werden. Bald sprach es sich auch in den benachbarten Ländern herum, dass in Ägypten Getreide zu kaufen war. Von überall her kamen die Karawanen. Sie brachten reiche Schätze, Metalle und Duftmittel, edle Steine und edle Hölzer, Waffen und Töpferwerk, Stoffe und ausländisches Geld. Und mit Weizen beladen zogen sie wieder in ihre Länder. Unser Vorrat war so schier unerschöpflich, dass wir nicht fürchten mussten, bald für unser eigenes Land nicht mehr genug zu haben. Von Tag zu Tag rechnete ich damit, dass auch eine Karawane aus dem Land Kanaan eintraf. Auch meine Familie musste sicher unter der Dürrekatastrophe leiden. Ich gab also Befehl, mich sofort zu benachrichtigen, wenn Nomaden aus dem Bergland zwischen dem Toten und Mittelmeer kommen sollten. Und tatsächlich, eines Tages waren sie da. Es war eine größere Reisegruppe, der sich meine Brüder angeschlossen hatten. Ich ließ sie aussondern und vorführen. Da standen sie alle, von Ruben angefangen bis zu Sebulon. Nur Benjamin fehlte, der Jüngste. Ich hatte Mühe, sie wiederzuerkennen. Nur weil ich auf sie gewartet hatte, wusste ich, wer sie waren. Sie erkannten mich aber nicht. Schließlich waren inzwischen mehr als 20 Jahre vergangen. Ich hatte lange darüber nachgedacht, wie ich mich ihnen gegenüber verhalten sollte. Vielleicht hat nicht jeder dafür Verständnis, wie ich dann tatsächlich vorging. Das Naheliegende war natürlich, mich ihnen einfach zu erkennen zu geben. Aber das schien mir nicht richtig zu sein, weil es jede Schulderkenntnis meiner Brüder im Keim erstickt hätte. Sie hätten sich leicht entwinden können mit dem Gedanken, wir haben vielleicht nicht ganz richtig gehandelt, aber es ist ja nochmal gut gegangen. Nein, sie sollten erkennen, dass sie sich versündigt hatten. Dabei ging es mir nicht um Triumphgefühle. Das hätte ich als oberster Verwalter in einer Weltmacht wahrhaftig nicht nötig. Ich wollte aber, dass sie ihre Schuld einsahen, denn nur so ist ein Neuanfang möglich. Gott hatte auch an mir allerlei Mühe gehabt, hatte mir Angst und Bedrängnis geschickt, um mich von meinem hohen Ross herunterzuholen. Mit ein paar freundlichen Worten und ein paar klugen Gedanken ist das nicht zu schaffen. Meistens muss der Mensch erst ganz unten durch, um sich zu ändern. Ich stellte mich also fremd und sprach nur durch einen Dolmetscher zu ihnen. Harte Worte ließ ich ihnen sagen. Sie bekamen es mit der Angst zu tun und warfen sich demütig auf den Boden. Und da stand auf einmal wieder das Bild vor mir, das ich damals im Traum gesehen hatte. Ihre Garben neigten sich vor meiner Garbe, ihre Sterne vor meinem. Also hatte es sich erfüllt. Also hatte Gott schon damals vor über 20 Jahren im Zelt meines Vaters im kanaanäischen Bergland zu erkennen gegeben, was er heute im entfernten Ägypten tun wollte. Was für ein weise, planender Gott. Ich war durch diese Erkenntnis und durch das Wiedersehen mit meinen Brüdern tief bewegt. Aber ich ließ mir nichts anmerken. Noch waren nicht die Voraussetzungen gegeben für Versöhnung und Neuanfang unter Gott. Ich warf ihnen vor, Spione zu sein. Sie beteuerten ihre guten Absichten und erzählten zu dem Zweck ihre Familienverhältnisse, die ich ja längst kannte. Ich entgegnete, sie könnten die Wahrheit ihrer Worte beweisen, indem sie mir ihren jüngsten Bruder brächten. 3 Tage ließ ich Ihnen Zeit, das zu erörtern. Sie ahnten nicht, dass ich Sie auch ohne Dolmetscher verstand, wenn Sie miteinander sprachen. Was ich da hörte, zeigte mir aber, dass die Wandlung noch nicht eingetreten war. Zwar hatten Sie Angst, begannen noch langsam einen Zusammenhang zwischen Ihrem jetzigen Schicksal und Ihrer Schuld zu sehen, aber noch redeten Sie sich heraus, noch war ein echtes Schuldbekenntnis nicht gesprochen. Ruben zum Beispiel schob die Schuld auf die anderen. Die Zeit war noch nicht reif. So nahm ich, so schwer mir das fiel, Simeon, der sich damals bei meinem Verkauf in die Sklaverei hervorgetan hatte, als Geisel und schickte die anderen weg mit der Mahnung, ja nicht ohne ihren jüngsten Bruder wiederzukommen. Um sie noch mehr in die Enge zu treiben, ließ ich ihnen ihr Geld wieder oben in ihre Getreidesäcke legen. Sie sollten merken, was für Gefühle das sind, wenn man unschuldig verdächtigt wird. Es dauerte lange, bis sie wiederkamen. Richtig ausgehungert sahen sie aus. Nur die äußerste Not hatte sie wieder hergetrieben. Benjamin war bei ihnen. Ich schickte Simeon zu ihnen. Sie erschraken, als sie hörten, dass sie in meinem Haus zu Gast sein sollten. Aber allmählich löste sich ihre Angst. Ich bewirtete sie freundlich, ob sie ihre Haltung geändert hatten. Ich wollte das vorsichtig herausfinden. Aber noch war ich mir nicht sicher, ob der richtige Zeitpunkt gekommen war. Darum unternahm ich noch einen Versuch. Ich ließ meinen silbernen Becher in Benjamins Sack stecken und schickte sie auf den Heimweg. Dann ließ ich ihnen ein paar Soldaten nachreiten, die sie des Diebstahls bezichtigen sollten. Als sie wieder vor mir standen, schien es mir, als sei nun endlich die richtige Stunde da. Da konnte ich mich nicht mehr länger zurückhalten. Ich schickte alle Ägypter hinaus und gab mich zu erkennen. Ich bin Josef. Sie standen mit offenem Mund da und konnten es nicht fassen. Keiner bekam ein Wort heraus. Kommt her, seht mich an, ich bin Josef, den ihr nach Ägypten verkauft habt. Erst als Benjamin und ich uns weinend in den Armen lagen, löste sich die Erstarrung der anderen. Ich musste freundlich mit ihnen reden, natürlich in unserer Muttersprache, um ihre Angst zu nehmen. Ich könnte nun an ihnen Rache üben. Endlich konnte ich auch jeden einzelnen von ihnen umarmen. Die Versöhnung war geschehen. Nun sollte noch eine herrliche Zeit kommen. Ich schickte die 11 mit reichen Geschenken zu meinem Vater und ließ ihn holen. Pharao war einverstanden, dass sie ihre Herden im Land Gosen weideten. Er lud sie sogar persönlich dazu ein. Was war das für eine Freude, als mein alter Vater in meinen Armen lag. Ich sorgte nach bestem Vermögen für meine Familie. Dann aber musste ich meine ganze Aufmerksamkeit wieder der Güterverteilung in Ägypten widmen. Der Rest ist rasch erzählt. Ich hatte meine Pflichten und kam nicht oft zu meinem Vater und meinen Brüdern. Erst kurz vor Jakobs Tod eilte ich zu ihm. Und ich war glücklich, dass er meine beiden Söhne segnete und bestimmte, dass sie später wie seine eigenen Kinder behandelt werden sollten. Ja, meine Nachkommen sollten als Nachkommen Abrahams, Isaaks und Jakobs in der Kette des Segens Glieder sein. Sie sollten wie ich nicht Ägypter sein, sondern zu dem von Gott erwählten Volk gehören. Dann segnete mein Vater alle seine Söhne und starb. Wir alle hielten die Totenklage, salbten seinen Leichnam, wie es die Ägypter verstehen, und zogen nach Kanaan, um ihn doch zu begraben. Ja, doch, dem Land der Verheißung wollte ich auch begraben sein. Das ließ ich mir später von Enkeln und Urenkeln schwören, als ich im Alter von 110 Jahren dem Tod entgegenging. Als ich wieder nach Ägypten kam, merkte ich die Angst meiner Brüder. Nun, da unser Vater nicht mehr da war, fürchteten sie, ich würde mich doch noch an ihnen rächen. Aber da war kein Gedanke dran. Ich sagte ihnen, fürchtet euch nicht, ich bin doch nicht an Gottes Statt, dass ich richten könnte. Ihr gedachtet es böse zu machen, aber Gott gedachte es gut zu machen.
Vom Evangeliumsrundfunk hörten Sie die Abendsendung. Eckhard zu Nieden schrieb und sprach das biblische Hörbild unter dem Titel »Mein Name ist Josef«. Wir wünschen Ihnen, liebe Hörer, Erfahrungen mit der freundlichen Führung Gottes und verabschieden uns damit. Auf Wiederhören.